für das liebe Willkommen. Kann man das irgendwo abstellen hier? Ach, da unten drunter. Ja, dann trinken wir erstmal aus. Es ist noch sehr sommerlich warm hier bei euch, ne? Meine Güte. Halleluja. Also ich denke, wenn du dich in die Position des Teufels hineinversetzen kannst und die Sache mal aus seiner Perspektive anschaust, dann wärst du auch gegen ein Seminar mit einem solchen Thema. Weil wenn Menschen anfangen, wirklich entschiedene, konkrete Schritte zu gehen, sich Gott zu nähern und von ihm Neues zu empfangen und zu lernen, all das anzuwenden, was auf Golgatha ihnen gegeben wurde, an Freiheit, an Herrschaft, an Sieg über Sünde und die Autorität, die daraus kommt, du würdest auch denken, nee, die sollen das nicht hören. Lieber nicht, lieber nicht. Gott will die Gemeinde, nicht nur speziell diese Gemeinde, sondern sein Volk, in einer ganz, ganz tiefen und radikalen Weise herausfordern. Wir sind an einem Punkt angekommen, ich sage mal so jetzt, wir als Volk Gottes, als die, die wir uns charismatisch, pfingstlich, geisterfüllt oder wie auch immer nennen, wo es so auf keinen Fall mehr weitergeht. Entweder es flacht noch weiter ab, noch mehr kommt die Welt in das Haus Gottes, und wir werden noch angepasster und dadurch noch kraftloser und unscheinbarer und wirkungsloser. Oder aber wir öffnen uns für das, was der Heilige Geist tun will in der Gemeinde und werden radikal abgeschnitten, abgesondert und herausgenommen aus dem System dieser Welt. Und qualifizieren uns damit, oder Gott hilft uns natürlich, dass wir uns qualifizieren, um endlich wirklich eine Kraft zu empfangen vom Himmel, die uns zu glaubwürdigen Zeugen macht und uns hilft, Menschen in dieser Welt mit Kraft zu zeigen, nicht nur darüber zu reden, sondern zu zeigen, dass Gott real ist. Das ist wie eine T-Kreuzung. Entweder jetzt das eine oder das andere. Aber so wie es die letzten, ich kann so ungefähr 25 Jahre überschauen, bin jetzt gut 30 Jahre Christ, sagen wir mal 25 Jahre kann ich recht gut überschauen. Entweder wir ändern unsere Wege radikal oder wir werden in Bedeutungslosigkeit versinken. Sind nicht die Zahlen, die uns so schwach machen und die unser Zeugnis so wenig leuchten lassen, sondern es ist etwas, was wir vermissen, was wir brauchen, was Gott verheißen hat, was die Gemeinde haben soll, was die Gemeinde kennzeichnet. Wenn wir uns jetzt beschäftigen, diese Tage mit dem Thema persönliche Veränderung, kompromissloses Leben, Leben im Sieg, Wandel im Geist, dann müssen wir ja verstehen, dass das von Gottes Sicht aus das unterste Level ist, womit man sich überhaupt beschäftigen kann. Das allerunterste Level, vielleicht einige von euch denken, boah, das ist schon ganz fortgeschritten, aber aus der Sicht Gottes ist das das unterste Level. Gott möchte, dass die Gemeinde in Reife ist, in Klarheit ist und dass die Gemeinde endlich qualifiziert ist, den Job zu tun, den sie zu tun hat, wovon Paulus redet. Die Gemeinde soll in einer deutlichen und empfindlichen Weise den Mächten der Finsternis über der Stadt, über der Region, über dem Land zu Leibe gehen und sie so in die Bedrängnis bringen, so in die Defensive bringen, so ihr Werk der Verblendung zerstören, dass das Licht vom Himmel scheinen kann und Massen das Heil erkennen können. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Hammer, Gottes Werkzeug, Gottes Instrument, um Gericht zu üben an den Mächten der Finsternis. Das ist, was das Neue Testament lehrt. Diese Wahrheit spielt in den allermeisten Gemeinden, die ich kenne, im praktischen Gemeindealltag fast keine Rolle. Klar, wir wissen, Epheser 6 ist auch in der Bibel. Wir wissen, dass Paulus sagt, dass wir gegen diese Mächte zu kämpfen haben. Und wir wissen, dass Paulus sagt, dass wir stark sein müssen, um überhaupt gegen sie bestehen zu können. Aber wir merken gar nicht, wie schwach wir sind und dass wir nicht gegen sie bestehen können. Und wenn einige ohne Vorbereitung, ohne Ausstattung vom Himmel dann doch tollkühn in den Krieg ziehen, sie erleben so eine heftige Niederlage, wie das an einigen Orten in unserem Land, wo einmal das prophetische und der geistliche Kampf sehr groß geschrieben waren, zu sehen ist. So ein Rückschlag, so eine Niederlage. Und das sollte kein Grund sein für die anderen, die dann sich nie an das Thema ranwagen und sagen, siehst du, habe ich ja gleich gesagt, das ist extrem. Zwischen tollkühn und ohne Vorbereitung in den Krieg zu ziehen und sich aus Angst oder aus Unglauben überhaupt nicht hineinzuwagen, dazwischen gibt es noch etwas anderes. Ausgestattet zu sein, qualifiziert zu sein, vorbereitet zu sein und in die Wege Gottes hineinzukommen. Und ohne Leben im Sieg, ohne dass wir abgesondert sind von der Welt, haben wir kein Mandat und auch keine Kraft und keine Beglaubigung vom Himmel, in diesen Kampf zu gehen. Aber ohne dass dieser Kampf gekämpft wird, wird der Himmel nie aufgerissen werden und niemals wird das Licht Gottes in einer solchen Weise scheinen, dass wirklich in nennenswerter Weise Massen das Heil sehen, was der Wille Gottes ist. Nur die Gemeinde hat die Vollmacht und die Möglichkeit, gegen diese Mächte anzutreten. Niemand sonst kann das tun. Nur die Gemeinde. Aber wenn die Gemeinde in Anpassung an die Welt ist, hat sie keine Vollmacht, die sie ausüben kann. Sie hat sie theoretisch, man kann sagen, ja, hier steht es, wir haben alles und wir sind reich, aber wo sind unsere Reichtümer? Wie können wir sie wirklich zeigen? Wie können wir wirklich beweisen, dass sie da sind? So, das möchte ich vorausschicken, wenn wir uns mit diesem Thema Leben im Sieg und kompromissloses Leben, radikale Nachfolge oder wie immer wir das formulieren wollen. Wenn wir uns dann beschäftigen, dann wollen wir das im Auge behalten. Das ist nur die Vorbereitung für etwas ganz, ganz anderes. Es soll nicht mehr um uns gehen und wie kriegen wir die Sünde aus der Gemeinde und wie regeln wir die Dinge. Es geht um ganz andere Dinge. Wie müssen geistliche Strukturen gelegt werden, dass Dienste hervorkommen? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo permanent Dienste hervorgebracht werden und Menschen in ihre Berufung kommen. Egal, wo sie ihren Platz finden und wo ihre Aufgabe ist von Gott her gesetzt. Wir sind natürlich nicht alle im sogenannten geistlichen oder vollzeitlichen Dienst, aber wir sind alle im vollzeitlichen Dienst. Und wir haben einen Plan, wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Berufung. Und die Effektivität, die Schlagkraft, die Fruchtbarkeit der Gemeinde hängt sehr stark davon ab, dass immer mehr Leute in ihre Berufung hineinkommen. Und das sind wichtige Fragen. Aber die können wir nicht angehen, viele andere auch nicht, wenn das erste Level nicht wirklich verstanden und auf eine markante Art und Weise so angegangen und erlebt wird, dass wir sagen können, es sind echte Fortschritte zu verzeichnen. Es sind wirklich Veränderungen zu sehen. Es sind wirklich Bewegungen im Gange in die richtige Richtung. Und das ist mein Wunsch, dass dieses Seminar auch dazu beiträgt, dass Impulse einfach vom Herrn gegeben werden, die uns helfen. Ich sage ein paar Punkte, die ich so vorhabe, in dieser Zeit mit euch zu behandeln. Heute Abend will ich versuchen, uns eine Sicht vom neutestamentlichen Christsein zu geben. Morgen, wahrscheinlich dann, werden wir über Sünde sprechen müssen. Die Wahrheit über Sünde. Das ist nicht erbaulich, das ist nicht appetitlich, das ist nicht angenehm. Aber nur weil es unangenehm ist, sagt Gott nicht, also lassen wir das beiseite. Das Erbauliche beim hässlichen Thema Sünde ist, wenn die Furcht Gottes uns ergreift und wenn das immer tiefer in uns wird, mit diesen Dingen will ich nichts mehr zu tun haben. Nicht darf ich nicht mehr, ich armer Mensch. Ich wollte doch so gerne, leider bin ich jetzt Christ, jetzt darf ich nicht mehr. Jedenfalls nicht so öffentlich. Sondern ein Herz, das sagt, ich will nicht mehr in diesen Dingen sein. Das ist Erlösung. Nicht ein Schilderwald von Verboten, sondern ein Herz, das so tief mit Gott übereinstimmt. Und in einer Weise an diesem Punkt ist es auch eine Fortsetzung und eine Verlängerung von dem, was wir letztes Jahr hatten. Kann sich noch jemand an das Thema erinnern? War jemand da letztes Jahr? Gottes? Gott ist im Haus. Das Generalthema, die Furcht Gottes. Natürlich, das ist dann ganz eng verbunden mit diesem ganzen Thema, die Gegenwart Gottes. Furcht Gottes. Ein Herz, das nicht aus Zwang, sondern aus großer Sehnsucht, aus großem Verlangen an Gott hängt und mit Gott übereinstimmt. Und diesmal in diesem Punkt dann über die Sünde, dann natürlich soll das weitergehen, dann in den dritten und letzten Teil. Wie überwinden wir Sünde? Wie gehen wir mit Versuchung um? Das soll ganz, ganz praktisch sein, dass wir wirklich wissen, hey, das sind die einzelnen Elemente des Planes Gottes und das bietet uns Gott an und so sehen unsere Hausaufgaben aus, auf und wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann werden wir auch den Test bestehen. Ein Schüler, der gut zuhört und der seine Hausaufgaben macht und auf dem Stand dessen ist, was vermittelt wird, wird den Test bestehen. Amen. Und das ist Gottes Verlangen, dass wir wirklich in die Freiheit hineinkommen und dann von da aus dann fließen können mit dem Heiligen Geist. So. Beginnen wir damit, dass wir uns aus dem Wort Gottes versuchen, eine Sicht zu verschaffen vom neutestamentlichen Christsein. Das ist deswegen so wichtig, weil wir alle die ein oder die andere Vorstellung haben und so wenig diese Schönheit, diese Klarheit, diese Echtheit, diese Reinheit uns lebendig ist, wie wir sie im Neuen Testament finden und ganz speziell auch in Apostelgeschichte. Für viele bedeutet Erlösung einfach nur, an irgendetwas anderes zu glauben. Im Neuen Testament ist Erlösung ein neuer Lebensstil, eine völlige Alternative zu dem, was wir bisher getan haben. Es ist so dramatisch, dass es wirklich schwarz-weiß gesehen wird. Manche Leute sagen von mir, ich bin so ein Schwarz-Weiß-Typ. Das habe ich von Paulus. Und das habe ich von Jesus. Denn Jesus war ein Schwarz-Weiß-Typ und hat gesagt, das ist der Weg zur Hölle, das ist der Weg zum Himmel. Das ist die Welt, das ist das Reich der Finsternis und das ist das Reich Gottes. Und da gibt es nicht fließende Übergänge, so Grauschattierungen, sondern entweder oder. Und als wir Kinder Gottes geworden sind, ist ein unsichtbarer Transfer hat sich ereignet und wir wurden herausgenommen aus einem System, das die Bibel Welt nennt oder das Reich der Finsternis und wir wurden hineinversetzt in das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist schon jetzt hier und es ist im Kommen und seine Konturen werden immer klarer und es wird endgültig offenbar werden für jedermann, wenn Jesus eines Tages zurückkommen wird auf diesem Planeten und herrschen und regieren wird und Frieden und Gerechtigkeit bringen wird. Und die große Aufgabe der Gemeinde ist, den Tag seiner Wiederkunft zu erwarten und zu beschleunigen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe hier auf der Erde. Mission, Evangelisation ist ein Teil davon. Das Hauptaugenmerk oder der Hauptschwerpunkt oder das eigentliche Ziel ist, Jesus muss wiederkommen. Er muss seinen Platz einnehmen auf diesem Planeten. Vorher wird das Morden und Unterdrücken und die Bosheit und die Zerstörung und die Selbstzerstörung immer weiter voranschreiten. Die einzige Möglichkeit, auf diesem Planeten Frieden zu bringen, ist dafür zu sorgen, dass Jesus möglichst bald wiederkommt. Deswegen sind wir die wahre Friedensbewegung. Wir sind die Friedensbewegung. Wir sorgen dafür, wenn wir wach sind, wenn wir unseren Platz einnehmen, wenn wir nicht schlafen, wenn wir nicht verliebt sind an ein Dasein hier und sagen, ach, der Himmel kann warten. Wenn durch den Heiligen Geist ein Wunder in uns geschieht und dieser Schrei, der im Herzen Gottes ist, der Sohn muss erscheinen. Wenn der dann auch in uns lebt. Jesus wird wiederkommen. Wir sehen im Neuen Testament am Ende, die Gemeinde wird in völliger Harmonie mit dem Heiligen Geist sein. Ich wage zu behaupten, wir sind weit davon entfernt momentan. Der Heilige Geist will eins, wir wollen etwas anderes. Sagst, wie kannst du so etwas sagen? Vielleicht, weil ich Dinge sehe, die du nicht siehst. Der Geist und die Braut rufen, komm, Herr Jesus. Der Geist und die Braut, die Gemeinde ist die Braut geworden und ist in völliger Übereinstimmung mit dem Geist und beide zusammen wollen das Gleiche. Komm, Herr Jesus. Und der zweite Ruf des Geistes und der Braut ist an die Dürstenden, komm. Und wer Durst hat, soll trinken. Das ist die Einladung, zu ihm zu kommen. Und gesättigt zu werden und die Erlösung von all den Selbsterlösungsversuchen zu erleben. Das ist das Ziel. Die Gemeinde kommt in Übereinstimmung mit Gott, dem Heiligen Geist. In seinem Herzen und im Herzen des Vaters ist es eine ganz, ganz, ganz vordringliche, starke Sache. Jesus muss als König wiederkommen. Und die Gemeinde soll ihn erwarten und sein Kommen beschleunigen. Ich glaube, was wir mit Leibeskräften seit Jahrhunderten tun, ist sein Kommen hinauszögern. Er wird kommen, wenn das Evangelium vom Reich, das Evangelium vom Königreich, nicht das Evangelium von der Individualerlösung, das Evangelium vom Reich Gottes, wenn das gepredigt wird in der ganzen Welt, allen Völkern, allen Nationen, mit Macht, dann wird er wiederkommen. Und ich wage zu behaupten, jede Gemeinde, die nicht aufwacht und sich beginnt zu engagieren in diesem Projekt, das Evangelium den Nationen zu bringen, wird vertrocknen, wird verdorren, weil sie nicht das wollen, was er will, weil sie sich nicht mit dem beschäftigen, was für ihn wichtig ist. Du kannst sagen, ja, wir müssen auch hier evangelisieren. Überleg einmal. Wenn Jesus erst wiederkommt, wenn das Evangelium allen Nationen verkündet worden ist, warum sollen wir hier noch 200 Jahre weitermachen und jedem, der es schon in jedem Bus, in jeder U-Bahn, in jedem Radio und Fernsehen und Bücher und lesen kann auf Deutsch, wenn er nur will? Warum sollen wir noch 200 Jahre ihnen das predigen? Weil wenn wir dann fertig sind, müssen wir ja doch zu den Nationen gehen. Verstehst du? Ich sage nicht, wir sollen nicht evangelisieren. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wir müssen dort arbeiten, wo Gott will, dass wir arbeiten. Und eine Gemeinde, die sich nicht engagiert, in diesem großen Plan Gottes, das Evangelium den Nationen zu bringen. Sagst, wir sind eine kleine Gemeinde, wie soll das passieren? Es gibt viele Möglichkeiten. Gebet. Jetzt kommt wieder das Gebet für die muslimische Welt. Ramadan. Man kann beten. Und dann hört man die Zeugnisse, wie Gott dort übernatürlich wirkt, wie Menschen Visionen haben, Offenbarungen haben, wie Menschen durch übernatürliche Art und Weise auf einmal Jesus sehen und die Erlösung sehen, das Kreuz sehen und sich bekehren. Warum passieren diese Dinge? Warum wirkt der Heilige Geist? Weil es Menschen gibt, die Hände auf Karten legen, die vor Landkarten stehen und rufen und flehen und beten und erklären und binden und lösen. Und der Heilige Geist bekommt Raum zu wirken. Und in den Nationen wird das Evangelium verkündigt. Ich komme gerade vor ein paar Tagen aus Zentralasien wieder und war dort im Süden des Landes, was sehr, sehr muslimisch ist. Aber Gottes Wort wächst, Gottes Wort breitet sich aus in den Dörfern. Und Menschen erkennen Jesus. Und gleich bei ihrer Bekehrung zahlen sie einen Preis, den wir uns gar nicht vorstellen können. Und wir würden denken, ja, warum bekehren die sich überhaupt, wenn das so schwierig ist? Die müssten doch 3-4 Zeugnisse hören von Neubekehrten und sagen, nein, danke, das will ich nicht. Aber sie bekehren sich und gehen durch harte Dinge durch. Ich sprach mit einer Frau, die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Sie ist 6 Jahre Christ. 6 Jahre. Als sie sich bekehrt hat, das ganze Dorf hat sich gegen sie gestellt und wollte sie rausschmeißen. Sie wollten sie ausstoßen aus dem Dorf. Und das Einzige, was sie hatte, war ihre Bibel und Lobpreis und Gebet. Das war das Einzige. Und sie war bekannt dafür, dass sie sehr, sehr viel Zeit verwandt hat. Und nach einer Weile von Leiden und von Drangsal hat Gott eingegriffen und das ganze Blatt gewendet. Und dann fing Gott an, sie zu segnen und sie kam unter den Schutz Gottes, sie bekam Land, sie war eine ganz arme Frau. Und diese Frau bekam Land, diese Frau bekam Tiere. Und jetzt ist sie eine ganz angesehene Frau in ihrem Dorf. Hinter der Gemeinde, angebunden an so einem kleinen Grünstreifen oder mehr trockenes Gras als grün, war ein Kälbchen angebunden. Jemand sagte mir, jemand hat den Zehnten gebracht. Ich weiß nicht, ob es von dieser Frau war, vielleicht haben sie noch andere Frauen, die so gesegnet sind. Die bringen ein Kalb mit zur Gemeinde und sagen, hier ist mein Zehnter. Aber diese Menschen zahlen einen Preis. Und sie spielen nicht rum. Sie zahlen einen Preis. Und etwas, wofür wir beten müssen, wenn wir uns hier beschäftigen mit Kompromisslosigkeit, Leben im Sieg, Wandel im Geist. Wir müssen beten, dass Gott uns ein Herz gibt, was einsichtig ist und das mit Willigkeit Leiden erträgt. Wenn wir nicht vorbereitet werden auf Leiden, werden wir die Tage der Herrlichkeit, die Gott geben will, niemals sehen. Weil verbunden mit echten, übernatürlichen Manifestationen der Weisheit und der Macht und der Autorität und des Anspruchs Gottes wird verbunden sein mit Leiden. Der einzige Grund, warum sie uns bis jetzt in Ruhe lassen, weil wir so sind wie sie, weil wir so harmlos sind, weil wir sie nicht herausfordern, weil unser Lebensstil und das, wie das vom Himmel beglaubigt wird, nicht ihnen beweist, dass sie verkehrt sind. Das ist der einzige Grund. So werden wir hineinkommen in Reinheit und uns qualifizieren für Kraftdemonstrationen und Beweise, dass das von Gott ist, was wir haben, werden wir verfolgt werden. Hier in Deutschland. Es wird kommen. Aber wenn wir ein Herz haben, das Gott liebt, das sagt Gott, für dich ist kein Preis zu hoch, wir lieben dich so sehr, dass wir bereit sind, für dich mit deiner Hilfe da durchzugehen. Und unser Ziel ist nicht Wohlergehen, unser Ziel ist nicht Bequemlichkeit, unser Ziel ist nicht ein nettes, leichtes, einfaches Leben, sondern unser Ziel ist, wir wollen, dass Gott verherrlicht wird. Vielleicht wäre es ein guter Punkt, überhaupt damit zu beginnen. Wenn wir uns kümmern um Leben im Sieg und Wandel im Geist, dann geht es nicht darum, wie es für uns einfacher wird, wie es für uns besser wird, sondern es geht um dieses eine, dass unser Herz erfüllt wird von diesem Verlangen, unser Leben soll Gott Ehre bringen. Unser Leben soll ihn erfreuen. Unser Leben soll einfach auf ihn ausgerichtet sein. Nicht auf uns, auch nicht auf die Gemeinde, sondern auf ihn zuallererst. Es geht um seine Ehre. Der Grund, warum Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat, ist, dass der Heilige Geist in uns dasselbe Leben hervorbringt, das Jesus gelebt hat. Das ist, warum wir den Heiligen Geist bekommen haben. Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes hat für den Vater gelebt. Wenn du das liest, wie er von sich redet, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Ich sage nicht meine Worte, sondern ich rede die Worte, die der Vater mir gegeben hat. Ich lebe nicht um meinen Willen, sondern um des Vaters Willen. Jesus hatte ein Ziel gehabt, der Vater soll geehrt werden. Warum wurde Jesus umgebracht? Weil er den Anspruch gehabt hat, er ist der Sohn Gottes. Darum wurde er umgebracht. So wurde es auch am Kreuz dann geschrieben, als Urteilsbegründung, der Sohn Gottes. Wenn er nur das geleugnet hätte, wenn er nur gesagt hätte, ich bin ein Weg. Wenn er nur gesagt hätte, ihr seid genauso Kinder Gottes, wie ich auch Sohn des Vaters bin. Wenn er nur gesagt hätte, naja, wir alle sind noch dabei, irgendwie Gott kennenzulernen. Aber weil er gesagt hat, ich bin von ihm gesandt und ich kenne ihn und ihr kennt ihn nicht, war das ein Schlag ins Gesicht der Religiösen. Und sie haben umgebracht, wegen dieses Anspruchs. Er ist der Sohn Gottes. Und für diesen Anspruch hat er gelitten, bis dann zu dem Punkt, wo er sein Leben verloren hat. Das heißt, er musste sich entscheiden, wenn ich den Vater ehre, wird es mir wehtun, wird es mich viel kosten. Und obwohl es ihn nachher alles gekostet hat, war das fest, wie könnte ich etwas anderes tun, außer den Vater zu ehren. Wenn ich sterben muss, dann sterbe ich, aber ich ehre den Vater. Die Schrift sagt, Jesus hat sich geopfert durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war die Kraft, die ihn befähigt hat, zu tun, was er getan hat. Es ist der Geist der Hingabe, der Geist, der an Wahrheit festhält, auch wenn es einen Preis zu bezahlen gibt. Dazu ist der Heilige Geist gekommen, um dasselbe Leben in mir und in dir hervorzubringen. Ist das ein herausragender Punkt, an dem wir denken, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken? Ich glaube, wir haben viele andere Dinge, die uns wichtig sind. Und natürlich, wir brauchen die Liebe Gottes. Aber wenn die Grundhaltung immer noch ich, meiner, mir, mich ist, dann verzehren und vergeuden wir die schönsten Dinge und sie haben keine Auswirkung. Wie Jakobus das sagt, ja, ihr bittet, aber ihr wollt das in euren Lüsten verzehren. Wenn die Grundhaltung ist, immer noch wie in der Welt, ich will ein schönes, nettes, angenehmes, gesegnetes, einfacheres, besseres Leben haben. Wenn das die Grundhaltung ist, dann werden wir alles, was Gott uns anbietet, nehmen und für uns verzehren. Und es wird keine Frucht bringen. So eines der ersten Dinge, die der Heilige Geist etablieren möchte in uns, ist diese Gesinnung, die in Jesus war. Für die Ehre des Vaters. Für ihn. Wir wollen ihn ehren. Wir wollen ihn verherrlichen. Wir wollen ihn erfreuen. Wir wollen beweisen, dass seine Weisheit besser ist als die Weisheit der Welt. Wir wollen ein Leben leben, das einen Beweis liefert, dass er gut ist. Das war die Gesinnung von Jesus. Und der Heilige Geist ist mir gegeben, ist dir gegeben, um genau dieselbe Gesinnung hervorzubringen. Und der Heilige Geist kann nichts tun, es sei denn, ich weiß, er will das tun und ich begehre das. Und ich suche das und ich erlaube ihm das und ich glaube ihm das und ich verwende Zeit darauf und sage, hier bin ich, tu dieses dramatische Werk der Veränderung in mir. Der Heilige Geist kann nicht ohne unser Begehren in uns etwas verändern. So, es reicht nicht aus, dass er leidenschaftliches Verlangen hat. Auf meiner Seite muss eine Bereitschaft kommen. Muss ein Verlangen kommen, muss eine Sehnsucht kommen. Wenn wir die Schönheit dieser Hingabe von Jesus, sein Leben niederzulegen und den Vater zu ehren, auch wenn es ihn alles kostet, wenn wir diese Schönheit sehen, kommt Dankbarkeit, kommt Bewunderung, kommt Wertschätzung. Und uns gehen die Augen auf und sagen, das ist das wahre Leben. Das ist, worum es geht. Das ist das Eigentliche. Ein solches Herz zu haben, das bereit ist, einen Preis zu bezahlen, das bereit ist zu leiden, wenn es um seine Ehre geht. Es geht nicht darum, Gefallen zu haben an Leiden. Jesus hat keinen Gefallen gehabt an Leiden und du musst keinen Gefallen haben an Leiden. Es geht nicht um eine kranke Lust irgendwie an Selbstqual oder irgendwie so etwas. Aber es geht darum, zu sagen, Leiden ist notwendig, unvermeidbar und je mehr ich Jesus ähnlich werde, umso mehr wird mein Leiden zunehmen. Und viele Gläubige, habe ich den Eindruck, haben diese simple Wahrheit, mit der eigentlich Jüngerschaft beginnen sollte, niemals wirklich unterschrieben. Niemals Ja gesagt zum Leiden. Niemals gesagt, es ist notwendig, es ist unvermeidbar, es kann gar nicht anders sein, diese Welt ist in Aufstand, in Rebellion, in Hass gegen Gott. Und wenn ich ihm nachfolge, dann ziehe ich den Zorn dieser Welt auf mich. Das liegt nicht daran, dass der Vater sagt, ach, Erlösung ist zu einfach. Du nimmst einfach nur das Blut, glaubst an Golgatha und gehst in den Himmel. Nein, das ist zu einfach. Ein bisschen leiden musst du schon. Nein, der Vater beschließt nicht, dass du leiden musst. Das beschließt diese Welt, die in Feindschaft ist gegen Gott, gegen Wahrheit, gegen Gerechtigkeit, gegen das Wesen Christi. Diese Welt ist dagegen und wo immer etwas zu sehen ist von wirklicher Demut, von wirklicher Hingabe, von wirklicher Entschiedenheit für Wahrheit, wo immer etwas zu sehen ist von Christus, kommt ihr Widerstand. Paulus sagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Wir müssen uns jetzt nicht kümmern um mehr Verfolgung. Wir müssen uns einfach nur darum kümmern, entschiedene Schritte zu gehen, die Gesinnung Jesu zu kultivieren durch ein permanentes Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und wenn das geschieht, wird die Welt reagieren. Und der Grund, warum wir fast keinen Widerstand haben, ist, weil es keine Notwendigkeit gibt, weil es keinen Anlass gibt für die Welt, sich über uns zu empören. Unsere Vergnügungen sind die gleichen wie ihre Vergnügungen. Unsere Werte und Ziele im Leben sind die gleichen wie ihre Ziele. Warum sollten sie uns etwas tun? Wir sind keine Bedrohung für sie. Aber die ersten Christen lebten in dieser interessanten Spannung. Einerseits waren sie attraktiv für die Leute. Du findest mehrmals in den Schriften, das Volk hielt groß von ihnen oder man rühmte sie. Und auf der anderen Seite war Hass und Widerstand und Verachtung und Verleumdung, Gerüchte und Dinge, die dazu geführt haben, dass sie in große Bedrängnis kamen. Beides war da. Wir haben weder das eine noch das andere. Weder hält man große Stücke auf uns, weder rühmt man uns, weder denkt man, hey, geh zu den Christen, die haben die Lösungen, die haben die Antworten auf die Fragen des Lebens, noch stößt man uns aus. Das Schlimmste, was man tun kann mit uns, tun sie. Sie ignorieren uns. Sie nehmen uns gar nicht wahr. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, das liegt nicht an ihrer weltlichen Gesinnung, sondern es liegt daran, dass so wenig vom Himmel, so wenig vom Reich Gottes, so wenig von Christus in unserem Leben zu sehen ist. Das ist der Grund. Maleachi prophezeit, ihr werdet wieder, er redet von einem Tag, der kommen wird, ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ein Unterschied ist sichtbar. Nicht am Sonntagmorgen, die einen gehen in die Kirche, die anderen gehen auf den Fußballplatz oder auf den Parkplatz und wie nun ihr Heiligtum. Sondern das ist ein Unterschied in der Redensweise, in der Haltung, in den Zielen, im Lebensstil, in der Art und Weise, wie einer arbeitet, in der Art und Weise, wie jemand sich bewegt, woran jemand Gefallen findet, woran jemand sich ergötzt. Da ist ein Unterschied. Nach der Bibel. Und der ist so krass, dass das eine Finsternis genannt wird und das andere wird Licht genannt. Und die Gemeinde soll ein Licht sein, soll eine Stadt sein auf dem Berge. Und wenn die Stadt auf dem Berg ist, wird sie von allen wahrgenommen. Warum wird die Gemeinde fast nicht wahrgenommen in unserer Gesellschaft? Jesus sagt, wenn das Salz seine Kraft verliert, ist es zu nichts mehr nütze. Und man wirft es weg. Und die Leute zertreten es. Gehen achtlos darüber. Messen dem keinen Wert und keine Bedeutung bei. Und die Gemeinde soll doch den Himmel, das Wesen Christi, die Wahrheit demonstrieren auf eine ganz, ganz praktische Art und Weise. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und so sehen wir das in der Apostelgeschichte. Das Volk rühmte sie. Sie lebten ein Leben, das anders war, als andere Leute war. Sie kümmerten sich um die Bedürftigen. Sie nahmen Anteil aneinander. Sie lebten in einer Haltung, alles, was ich habe, gehört auch meinen Brüdern und Schwestern. Sicherlich hat nicht jeder seine Bohrmaschine in die Gemeinde gebracht und den Aposteln zu Füßen gelegt. Aber jeder lebt in der Haltung, mein Werkzeug gehört jedem anderen auch. Wenn du mein Auto brauchst und ich brauch's gerade nicht, bitteschön. Das würde eine Revolution sein, wenn wir anfangen so zu leben. Aber jetzt hat jeder seine eigene Bohrmaschine und braucht sie einmal im Jahr. Und den ganzen anderen Plunder auch. Schon mal über sowas nachgedacht, wie viel man sparen würde, wenn nicht jeder seine Bohrmaschine hätte. Und Bohrmaschine ist nur ein Beispiel. Wir könnten 100 andere Dinge nehmen, die wir alle haben müssen angeblich und die wir fast nie brauchen. Und sie teilten alles, sie lebten und haben alles miteinander geteilt. Ich weiß aus Erfahrung, dass das nicht so ganz einfach ist, einen solchen Lebensstil zu leben. Ich war 2 Jahre Christ, war stolzer Besitzer eines alten, rostigen VW-Käfers. Und eine Schwester sagt, darf ich mir den ausleihen? Ich möchte damit fahren. Ich sage, ja sicher. Gab mir den Schlüssel und sie fuhr. Und dann kam der Anruf, du Auto kaputt. Ich habe den Mann in der Werkstatt interviewt und er hat gesagt, die einzige Möglichkeit, wie man innen den Pleuel abreißen kann und durch den Motorblock schleudern kann und ein Loch in den Zylinderkopf hauen kann, ist, dass man mit 120 oder so ähnlich runterschaltet in den ersten Gang. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man den Motor zerkloppen kann in der Weise, wie sie das geschafft hat. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich habe das Auto reparieren lassen, habe ihr nichts gesagt. Ein paar Wochen später kommt sie wieder, es war so eine ganz fröhliche, und sagt, du, kann ich nochmal dein Auto haben? Da habe ich geschluckt. Das war eine rostige alte Schüssel und ich habe trotzdem geschluckt. Und ich hatte den Eindruck, ich soll es ihr geben, aber dann habe ich nachgesetzt und gesagt, pass auf, ich erkläre dir nochmal, wie das mit der Schaltung ist. Und wo der erste Gang ist und wo der vierte Gang ist und wie man vermeiden kann, das zu verwechseln. Und da gingen ihr die Augen auf. Und sie sagte, ja dann, ich sage, genau. Gibst du dein Auto zum zweiten Mal, wenn es zum ersten Mal schon in der Werkstatt gelandet ist? Gibst du überhaupt dein Auto? Warum hören wir so wenig Zeugnisse? Wie, wir wollen ein Gemeindeprojekt machen und die Leiterschaft geht mit gutem Beispiel voran und verkauft ihr Haus. Verkauft das Kostbarste, was sie hat und gibt das Geld in die Gemeinde und dann alle anderen hinterher. Warum hören wir solche Beispiele nicht? Stattdessen wird mit ellenlangen Opferpredigten die Gemeinde gemolken. Ich rede nicht von eurer Gemeinde, ich rede davon. Vielen Situationen, die wir erlebt haben. Wenn du in der Apostelgeschichte hineinschaust, war da eine Hingabe aneinander, war da eine Liebe, eine Fürsorge, war da etwas, was die Bibel nennt, Schlichtheit des Herzens. Und ich glaube, das hat etwas mit Aufrichtigkeit und mit Echtheit zu tun. Sie nahmen Speise mit großer Freude und Schlichtheit des Herzens. Kennst du eine Gemeinde, wo du diesen Ausdruck verwenden möchtest? Schlichtheit des Herzens. Ich glaube, dazu gehört auch, keiner will sich profilieren auf Kosten der anderen. Keiner will irgendwas darstellen, was er gar nicht ist. Sondern da ist ein Verlangen nach Transparenz und nach Echtheit. Schlichtheit des Herzens. Was für ein Ausdruck. Und das wurde gleich verwandt für Leute, die erst wenige Wochen Christ waren. Schlichtheit des Herzens. Weil das, was in den Aposteln war, was der Heilige Geist dort hineingearbeitet hatte, kam sofort auf die Neubekehrten. Und sie wurden erfasst und geprägt. Und sie hatten das Verständnis, Gemeinde ist dazu da, deinen Charakter zu prägen, deinen Lebensstil zu verändern und deinen Charakter zu prägen und zu helfen, dass du ein Leben führst, das Gott verherrlicht. Nicht zu den drei Malen pro Woche, wo wir zusammenkommen, sondern am Montag, du alleine auf der Arbeit oder du alleine zu Hause mit den Kindern und am Herd und im Garten. Ein Leben, das Gott verherrlicht. Das war das große Ziel. So siehst du zum Beispiel, ganz im Gegensatz zu heutigen Zeiten, Anweisungen der Leiterschaft, wie Menschen zu arbeiten haben. Ich kenne nicht viele Pastoren, die sich dafür interessieren, wie ihre Gläubigen eigentlich arbeiten. Und wenige würden sagen, du, ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, ich muss mal wieder fragen, was sagt dein Chef über deine Arbeitshaltung? Die allermeisten Gemeinden, die ich kenne, blenden das Thema Arbeit völlig aus. Wiewohl es ein Riesenteil unseres Lebens ausmacht. Und die Bibel zeigt uns, die Leiterschaft war erpicht darauf, so müsst ihr arbeiten, das muss eure Haltung sein, das muss eure Gesinnung sein, damit ja nicht der Name des Herrn verlästert wird. So, der Montag hatte etwas zu tun mit der Ehre Gottes. Nicht nur der Sonntagmorgen, der Montag. Es zieht sich wie ein roter Faden hindurch. Wir sind dafür da, Gott groß zu machen. Wir sind dafür da, Menschen ausrufen zu lassen. Gott muss herrlich sein. Gott muss wunderbar sein. Gott muss großartig sein. Es muss sich lohnen, für ihn zu leben. Schau mal, was die haben. Was die für einen Frieden haben, für eine Ausgeglichenheit haben, für eine Freude haben, für eine Erfüllung haben, für eine Entspanntheit haben. Es muss sich doch wirklich lohnen, für diesen Gott zu leben. Schau dir die Christen an. Nicht gestresst, keine Midlife-Crisis, keine Sinnlosigkeit, keine Bemühungen, wie können wir jetzt diesen Abend totschlagen, sondern ein Leben im Eifer für das Reich Gottes. Und auch dann, wenn Entspannung angesagt war, alles war unter der Herrschaft Gottes, alles war in seiner Gegenwart, alles war für ihn. Jesus hat das so hineingeschrieben in die Herzen seiner Jünger. Hat gesagt, wenn ihr betet, dann betet so: Vater, geheiligt werde dein Name. Das gefällt mir so an eurer Gemeinde. Ihr habt dieses herrliche Motto oder diese Wahrheit vom Vater. Aber ihr geht nicht in die Falle, zu sagen, Liebe, 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 und dann wollen wir nichts über die Heiligkeit hören. Weil Gott Liebe ist, weil er voller Güte ist, muss er und wird er streng sein gegen die, die sich an seiner Heiligkeit vergehen. Sonst wäre er nicht wirklich gut. Wenn er Respektlosigkeit durchgehen lassen würde, Laissez-faire durchgehen lassen würde, Gleichgültigkeit durchgehen lassen würde, dann würde er nicht wirklich Güte und Reinheit und Echtheit und Klarheit wertschätzen. Sondern würde sagen, naja, man kann so, man kann so, man kann so. Aber weil Gott gut ist, weil Gott herrlich ist, weil Gott die Wahrheit ist, muss er sich gegen das stellen, was ihn nicht meint. Er muss das. Wenn er das nicht tun würde, wäre er nicht wirklich gut. Viele heutzutage, weil sie vernebelt sind von dem Geist der Welt, kriegen die Güte Gottes und die Strenge Gottes nicht zusammen. Sie denken, ja, wenn Gott gut ist, dann sollte er nicht streng sein. Und wenn er streng ist, kann er nicht gut sein. Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, ist er so stark gegen das, was die Liebe stört und zerstört. Und deswegen sagt er, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Deswegen. Er ist eben nicht gleichgültig, sondern es geht beides wunderbar in seinem Herzen zusammen. Weil er die Wahrheit ist, hasst er die Lüge. Weil er die Liebe ist, hasst er die Selbstsucht. Und es ist so notwendig, dass wir ihn so erkennen und dass wir das alles problemlos und widerspruchsfrei in unserem Herzen vereinen können. So, da war diese Betonung. 1. Korinther, Paulus sagt, ihr seid nun um einen Preis erkauft worden, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Ihr seid erkauft. An einer Stelle heißt es, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ihr dient jetzt dem Herrn. Ihr gehört gar nicht mehr euch selbst. Verherrlicht Gott mit eurem Leib. Wer das wirklich glaubt, wird seinen Leib nicht für Unzucht geben. Wer das wirklich glaubt, wird seinen Leib nicht Drogen oder Tabak überlassen. Wer das wirklich glaubt, dass er mit seinem Leib den Herrn verherrlichen soll, er wird mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Amen. Wer das glaubt, dass er mit seinem Leib den Herrn verherrlicht, wird nicht die letzten verrückten Modetorheiten mitmachen. Amen. Manche Leute denken, ja, es ist einfach auch cool und Kleidung ist doch eine neutrale Sache, das hat doch mit dem Evangelium nichts zu tun. Und so siehst du in immer mehr Gemeinden im Lobpreis, glücklicherweise nicht bei euch, preist dem Herrn, Ladies mit Bauch frei. Und sie denken, das ist normal, das ist heute so. Was ist denn da dran? Der Geist der Welt prägt die Einstellung. Und wenn man mit diesen lieblichen Damen spricht, dann sagen sie, du, weißt du, Kleidung, das ist Privatsache. Da hast du als Leiter überhaupt nichts zu sagen. Im Allgemeinen ist das richtig. Aber wenn Kleidung biblische Prinzipien verletzt oder die Art, wie sich jemand kleidet, und wenn jemand meint, weil er besonders gut gebaut ist, die ganze Gemeinde damit erbauen zu müssen und die Blicke auf sich ziehen zu müssen, begeht eine große Lieblosigkeit an der Gemeinde, an den Brüdern und damit auch am Herrn. Gerade vor kurzem, ich sprach mit einem Pastor, ich sage, nehmt die Schwester beiseite, erklärt ihr etwas über Reinheit, erklärt ihr etwas über körperliche Reize, erklärt ihr etwas darüber, wie das Gehirn von Männern funktioniert und lehrt sie, sich zu kleiden auf eine Art und Weise, wie sie nicht die Blicke auf sich selber zieht. Anbetungsleute helfen der Gemeinde, den Herrn zu sehen und nicht ihre körperlichen Reize zu sehen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und doch sind wir in sehr vielen Gemeinden gewesen, wo nicht einmal solche grundlegenden Dinge klar sind. Und wenn ich das richtig beurteile, dann nimmt dieser Trend immer mehr zu. Wir sind in einer Gemeinde gewesen, die fanden das für völlig normal, wenn 12-jährige Teenie-Mädchen sexuelle Beziehungen haben, mit Jungs. Wobei sie das gar nicht als sexuelle Beziehung werten würden, weil das Eigentliche und Letzte, das tun die ja sicherlich nicht. Hoffen wir mal. Aber dass die eng umschlungen in der Gemeinde sitzen und sich öffentlich dort in der Gemeinde benehmen, wie das eben reife, erwachsene Verliebte nicht einmal in der Gemeinde tun würden, wird das völlig akzeptiert. Der Geist der Welt kommt in die Gemeinde. Und dieser Geist ist sehr erobernd. Und es geht immer weiter bergab. Und die einzige Art, dem zu begegnen, ist, radikal zu werden. Das werden wir dann morgen anschauen, wenn wir das Wesen der Sünde anschauen, dann sehen wir, die einzige Chance, die wir haben, um Sünde zu überwinden, ist Hundertprozentigkeit. Ein bisschen, ach nicht doch. So wie hieß er, der Eli zu seinen Söhnen. Was höre ich da für Sachen? Tut doch nicht sowas. Das reicht nicht aus. Sondern wir müssen sagen, das ist Gott wohlgefällig und so leben wir und das andere werden wir hier nicht haben. Nicht in einer gesetzlichen Weise, wo wir irgendwie mit Zentimetermaß durch die Gemeinde gehen und die Rocklänge messen oder die Haarlänge von Männern messen oder was weiß ich messen, sondern weil diese Gesinnung da ist. Wir wollen Gott ehren. Und wenn nur ein Schatten von Zweifel da ist, ob das vielleicht nicht koscher ist, lassen wir die Hände davon. Warum wollen wir herantasten bis an die Grenze? Warum? Paulus sagt, fliehe die Lüste der Jugend. Er sagt nicht, geh bis an die Grenze und check, wie du dann in Grenzsituationen, die du selber ausgesucht hast, ob du da noch standhältst. Er sagt es genau andersrum. Fliehe die Lüste. Wir sind erkauft. Wir gehören nicht uns selbst. Und wenn wir unseren Leib Gott nicht geben, kann von einem wirklichen Gottesdienst gar nicht die Rede sein. Wir geben unseren Leib Gott. Unser Mund, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Hände, unsere Füße. Wir geben unseren Leib ihm. Und alles, was wir haben, ist dafür da, dass Gottes Gerechtigkeit offenbar werden kann. Wir sind in Gemeinden gewesen, da war es völlig normal, Worte in den Mund zu nehmen, die Heiden in den Mund nehmen, die so scheußlich und schrecklich sind, dass ich mich frage, wie können sie in die Gegenwart Gottes kommen und dort nicht wahrnehmen, dass Gott mit dieser Art von Reden ein Problem hat. Es gibt Anweisungen im Wort Gottes über unsere Sprache, was rein ist, was wohllautet, was lieblich ist, was zur Auferbauung der anderen dient. Das soll aus unserem Mund kommen. Keine Lästerung, keine unreinen Dinge, keine anzüglichen Dinge, keine schmutzigen Dinge. Das hat mit unserem Leben nichts zu tun. Das ist Welt und wir sind Reich Gottes. Die leben für sich, wir leben für ihn. Das ist völlig inkompatibel, das passt niemals zusammen. Und wenn du das Neue Testament studierst, mit dieser Sichtweise, was haben die damals gehabt, was wir heute nicht haben? Oder was haben wir heute, was die damals nicht hatten? Wenn du so studierst, ihr Leben, ihre Denkweise, ihre Sichtweise, ihre Vorstellung vom Leben, dann erkennst du immer klarer, was wir heute haben, ist so anders, als was damals sie bestimmt hat. Es ist so anders. Und diese Selbstverständlichkeit auf ein Leben in der Lust der Welt hat an manchen Stellen so sehr zugenommen. Und man sieht an manchen Orten, dass genau das passiert, was Paulus prophezeit hat. Menschen wenden sich ab von der Wahrheit und sie öffnen ihre Ohren für Dinge, die ihnen wohlgefällig scheinen, die ihr Fleisch ermutigen, die ihr Fleisch bestätigen, die ihrem Fleisch grünes Licht geben. Und sie wenden sich ab von der Wahrheit und haben Dinge in ihrem Glaubensverständnis. Das sind pure Erfindungen von Menschen. Und wenn dann die Wahrheit kommt, dann hörst du solche Leute sagen, ja, so kennen wir Gott nicht. Oder das war eine alttestamentliche Predigt. Nur weil da das Feuer war, nur weil der Eifer da war für eine reine heilige Gemeinde, sagen die Leute, das ist alttestamentlich. Sie kennen den Gott, dessen Name eifersüchtig ist, nicht. Und wenn er ein bisschen am Sonntag mal sie besuchen kommt, einmal im Jahr, schreien sie, ouch, au weh, nein, nie wieder. Weil sie die Heiligkeit und Gottes Eifer für Heiligkeit in seinem Haus niemals selber gesehen haben. Weder in der Bibel noch in der eigenen Begegnung mit Gott. Sie kennen das gar nicht. Aber wir wollen doch Gott näher kommen. Und wenn wir ihm näher kommen, dann muss doch das, was ihn bewegt, was in ihm lebt, was in ihm stark ist, das muss doch irgendwann auch mal uns berühren. Das muss doch irgendwann mal anfangen, auch in uns Raum zu gewinnen. Gott selber wohnt doch in uns. Der heilige Gott wohnt in uns. Wenn er ein Verlangen nach Heiligkeit hat, wenn er wirklich gesagt hat, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, dann muss doch irgendwann einmal, wenn wir mit Gott gehen im Laufe der Jahre, muss doch einmal anfangen, das irgendwie hervorzukommen und zu einer prägenden Kraft zu werden. Gott ist heilig und er will, dass ich heilig werde. Und weil er will, dass ich heilig werde, will ich auch, dass ich heilig werde. Und dann ist es nicht so mit zusammengebissenen Zähnen, na gut, wenn das Thema mal dran sein muss, okay, gut, aber nicht zu viel davon. Wir leben ja schließlich auch noch unser Leben, wird dann oft gesagt. Ja, wir leben unser Leben für ihn. Schließlich auch noch unser Leben, wird dann oft gesagt. Ja, wir leben unser Leben für ihn. Schließlich auch noch unser Leben, wird dann oft gesagt. Ja, wir leben unser Leben für ihn. Schließlich auch noch unser Leben, wird dann oft gesagt. Ja, wir leben unser Leben für ihn. Schließlich auch noch unser Leben, wird dann oft gesagt. Ja, wir leben unser Leben für ihn. schließlich auch noch unser Leben, wird dann oft gesagt. Ja, wir leben unser Leben für ihn. Schließlich auch noch unser Leben, wird dann oft gesagt. Ja, wir leben unser Leben für ihn. Schließlich auch noch unser Leben, wird dann oft gesagt. Ja, wir leben unser Leben für ihn. Schließlich auch noch unser Leben, wird dann oft gesagt.